Wir lesen den Psalm 19 jetzt im Wechsel.
Und zwar nach der Übersetzung der Basisbibel, haben wir ja gerade schon gehört. Und er ist überschrieben mit dem Titel Gottes Schöpfung und Weisung. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit, das Sternenzelt verkündet das Werk seiner Hände.
Ein Tag ruft die Botschaft dem anderen zu, eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit.
Ohne Sprache und ohne Worte geschieht das. Was sie einander sagen, man hört es nicht.
Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder, ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Dort hat er für die Sonne ein Zelt aufgestellt.
Strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt hervor, wie ein junger Bräutigam. Wie ein Held freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen.
Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis ans andere Ende. Nichts bleibt von ihrer Glut verborgen.
Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie schenkt neue Kraft zum Leben. Die Vorschrift des Herrn ist zuverlässig. Sie macht den Unerfahrenen klug.
Die Anweisungen des Herrn sind einfach. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind eindeutig. Sie lassen die Augen leuchten.
Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Sie wird niemals aufhören. Die Gesetze des Herrn sind wahr. Ausnahmslos sind sie gerecht.
Sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig.
Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen. Wenn er sie befolgt, wird er reichlich belohnt.
Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? Sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind.
Auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht. Sie soll keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei von schweren Vergehen.
Hab Gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. Nein, dem traue ich nicht. Also, danke für die Moderation, danke für die Spontanität. Genau, wir haben quasi jetzt gerade den Psalm miteinander gelesen, der heute die Grundlage meiner Predigt ist. Ich will gleich in den Text einsteigen, damit ihr aber beim Text dabei seid, habe ich beschlossen, ihn euch nochmal vorzulesen. Genau, um welchen es gerade geht, das ist quasi der Teil, der überschrieben ist mit dem Schaue. Also auf Englisch wären es alle die gleichen Buchstaben gewesen, Look, Learn, Live, aber wir sind halt nun mal in Deutschland, drum Schaue. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Das Sternenzelt verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ruft die Botschaft dem anderen zu. Eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Ohne Sprache und ohne Worte geschieht das. Was sie einander sagen, man hört es nicht. Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder. Ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Dort hat er für die Sonne ein Zelt aufgestellt. Strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt hervor, wie ein junger Bräutigam. Wie ein Held freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis ans andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Also, dieser Psalm beginnt mit einem Lob der Schöpfung Gottes. David schafft es, in 6 Versen den ersten Schöpfungstag der Bibel bildmalerisch auszudrücken. Er war schon ein Poet, dieser David. Ich kann David gut verstehen, also ich könnte es nicht so ausdrücken, aber ich bleibe auch immer wieder staunend und fragend vor Gottes Schöpfung stehen. Mir wird es aktuell jetzt wieder bewusst, wo alles wächst, hoffentlich, und reif wird. Wir hatten ein nasses Frühjahr, dann lange Trockenheit und jetzt regnet es immer wieder, aber immer wieder zu wenig. Manches Getreide ist deshalb notreif geworden. Das heißt, das Getreide hat gewusst, wenn es noch länger so trocken rumsteht, wird es nichts mehr mit der Frucht. Also wird das Wachstum eingestellt und das vorhandene reif. Und das Getreide macht das einfach so. Denken viele. Ich finde es schwierig zu denken, dass das alles einfach so ohne Zutun Gottes entstand. Jetzt mag es Menschen geben, die meine oder Davids Gedankengänge nicht so gut nachvollziehen können. Das macht nichts. Jeder tickt da etwas anders. Ich erkenne zum Beispiel in der Natur die Schöpferhand Gottes und kann damit gut zu Gott persönlich in Kontakt treten. Einmal war ich auf einem Seminar mit Rudolf Westerheide. Das war der damalige EC-Bundespfarrer. Dieser erzählte, dass er mit der Natur nicht so viel anfangen kann. Da steht halt ein Baum. Ist halt ein Baum. Okay, das kann gut sein, ich kann es nicht verstehen. Aber Gott hat uns ja alle unterschiedlich geschaffen. Daher gibt es auch verschiedene Wege, mit Gott in Kontakt zu treten. John Ortberg hat dazu mal in seinem Buch Abenteuer Alltag den Begriff geistlicher Zugang definiert. Ein geistlicher Zugang ist der Weg, den wir ganz natürlich benutzen, um mit Gott persönlich in Kontakt zu treten. Jeder von uns hat seinen bevorzugten Zugang zu Gott, den er immer wieder ganz von selbst wählt. Was passiert, wenn wir jemanden persönlich begegnen? Wir tun uns hoffentlich gut. Ab und zu lernen wir auch dazu dabei. John Ortberg hat hier 7 verschiedene Zugänge beschrieben. Ich erläutere sie mal so kurz, wie es mir möglich ist. Wenn man im Internet sucht, findet man Material dazu. Also der Stuhl ist nicht für mich, sondern ich will euch die Zugänge einfach ein bisschen verdeutlichen. Ich habe erstmal mitgebracht eine Packung Tee. Eine Packung Tee einfach aus diesem Grund, das ist der beziehungsorientierte Zugang. Manche Menschen erleben Gott in einer Gruppe oder Gemeinschaft intensiver als im Alleinversuch. Der Austausch mit anderen vertieft ihre Beziehung zu Gott. Sie lieben ihre Kleingruppe und profitieren vom Zeugnis und den Glaubenserfahrungen anderer. Als nächstes ist, wer es nicht sieht, Pflaster. Wundpflaster. Das ist der dienende oder der fürsorgliche Zugang. Diese Menschen haben einen Blick für die Nöte ihrer Mitmenschen und das, was ihnen gut tut. Helfen ist für sie keine Pflicht, es ist Anbetung, es ist ihr Ausdruck, Gott zu dienen. In ihrem Dienst fühlen sie sich Gott ganz nah. Der dritte ist der anbetungsorientierte Zugang. Genau, sozusagen das Liederbuch. Gott musizierend oder singend zu verherrlichen, ist für diese Menschen Balsam für ihre Seele. Aus anbetenden Lobpreiszeiten schöpfen sie Kraft und Lebensfreude. In der Anbetung öffnet sich ihr Herz und sie fühlen sich Jesus nah. So, und jetzt wird's fett. Das ist quasi mein Bibellexikon. Das soll, wenn es euch freut, tut es einen Krach. Genau, also das ist der intellektuelle Zugang. Das sind Menschen, die eher denken als fühlen. Sie fangen Fragen nach theologischen Fakten, denen sie im Nachdenken darüber nachspüren können. Mit großer Freude studieren sie intensiv die Bibel und theologische Bücher. Damit kommen sie im Glauben weiter. Dann habe ich noch dabei einen Kalender. Das soll den aktionsorientierten Zugang beschreiben. Diese Menschen wollen etwas bewegen, haben ein klares Ziel vor Augen und setzen sich mit großer Tatkraft und Leidenschaft ein. Dann gibt es hier was ganz Kleines, vielleicht kennt es jemand. Das sind Oropax. Das ist einfach für die Menschen mit einem kontemplativen Zugang. Auf Deutsch, diese Menschen sind gerne ungestört und längere Zeit gerne allein. Sie denken viel über Gott und sich nach. Sie können sich in Ruhe und Einsamkeit am besten auf Gott konzentrieren. Und feste Rituale helfen ihnen dabei. So, und das ist das Letzte aus dem Korb. Das stellt den Zugang dar, den wir als erstes hatten, den schöpfungsorientierten Zugang. Ja, ich weiß, es ist eine Holzblume, aber einer anderen wollte ich das nicht antun. Also, den Naturtypen drängt es hinaus in die Natur. Dort findet er Ruhe vor Gott. Die Schöpfung lädt ihn zum Beten und zum Lobpreis ein. Die wenigsten haben hier nur eine Form. Das ist wiederum bei jedem Menschen anders. Wo hast du dich am ehesten wiedergefunden? Wie kommst du mit Gott am besten in Kontakt? Gott hat uns also so geschaffen, dass wir mit ihm persönlich in Kontakt bzw. Beziehung treten können. Gott will ja auch eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen von uns und auf der Welt. Für mich noch immer manchmal unverständlich, aber es ist so. Jede Beziehung, besonders im menschlichen Bereich, folgt ihren eigenen Regeln. Daher lernt man sich auch erst kennen, wenn man sich kennenlernt. Mit Gott ist es anders. Gott ist eben nicht nur Freund, er ist auch Herr. Er ist jedoch kein Chef oder Herr mit willkürlichen Regeln. Er hat uns die Bibel gegeben, um von und über ihn zu lernen. Dazu gehören auch seine, ich nenne es mal, Vorstellungen. Wir kommen zu den Versen 8 bis 11. Diese lese ich jetzt nochmal vor. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie schenkt neue Kraft zum Leben. Die Vorschrift des Herrn ist zuverlässig. Sie macht den Unerfahrenen klug. Die Anweisungen des Herrn sind einfach. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind eindeutig. Sie lassen die Augen leuchten. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Sie wird niemals aufhören. Die Gesetze des Herrn sind wahr. Ausnahmslos sind sie gerecht. Sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Bei diesem Text kommt es jetzt darauf an, mit welchen Augen er gelesen bzw. mit welchen Ohren er gehört wird. Freiheitsliebende Menschen könnten ihre Schwierigkeiten mit dem Text haben. Warum? Die meisten Sätze beginnen mit folgenden Substantiven oder die Sätze. Weisung, Vorschrift, Anweisungen, Gebote, Ehrfurcht, Gesetze. Das klingt definitiv nicht sexy und das sagt man heute so. Das schreit nur so nach Einschränkung. Und genauso habe ich das Gefühl, wird Kirche, der Glaube, unser Gott oft gesehen. Warum ist das so? Ich vermute ganz schwer, weil oft gar nicht richtig zugehört wird, weil es nicht interessiert, weil uns gleich was stört oder gleich was stören will und dann sofort eine Abwehrhaltung entsteht. Oder weil wir manches einfach nicht hören wollen. Obwohl oder weil wir wissen, dass es stimmt. Lasst uns jetzt mal in den Sätzen gedanklich weiter nach hinten gehen. Also es heißt immer, die Weisung des Herrn, die Vorschrift des Herrn, ich wiederhole jetzt alles nicht. Alle diese sind vom Herrn. Damit das nächste richtig verstanden wird. Ich zähle jetzt wieder auf, diesmal sind es nur Adjektive. Vollkommen, zufällig, einfach, eindeutig, gut, wahr. Das allein klingt definitiv besser als die Aufzählung vorher. So haben wir es gern. Aber Eigenschaftswörter beschreiben nur. Sie beschreiben diese einschränkenden Worte positiv. Und ich mache in diesem Stil noch weiter. Weil die Verse gehen ja noch weiter. Schenkt neue Kraft zum Leben, macht klug, erfüllt mit Freude, lassen Augen leuchten, wird niemals aufhören, sind ausnahmslos gerecht. Um meinem rudimentären Wissen aus dem Deutschunterricht Rechnung zu tragen, hier sind auch noch Verben mit enthalten. Sie führen in den ersten Beschreibungen zu einem positiven Geschehen. Die letzten beiden Beschreibungen, ich lese es nochmal vor, damit es klar ist. Sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Also die letzten beiden Beschreibungen sind Gewissheiten. Weisungen, Vorschriften, Anweisungen, Gebote, Gesetze. Die alle muss man lernen. Dazu muss man ihnen nachlesen, immer wieder. Nur so bleiben wir am Ball, an Gott. Gott hat dazu dankenswerterweise sein Wort, die Bibel gegeben. Dort können wir immer wieder nachlesen. Sie schränken jedoch nicht nur vermutlich ein, sie geben auch Sicherheit. David beschreibt diese Weisungen, Vorschriften, Anweisungen, Gebote, Ehrfurcht und Gesetze kostbarer als Gold, süßer als Honig. Gold ist uns allen als wertiges Edelmetall, zumindest vom Hörensagen bekannt. Aber Honig? Hat jemand von euch schon mal einen Löffel Honig blank gegessen? Ich empfehle nicht den durchsichtigen, sondern den undurchsichtigen. Das muss man mögen. Das kann nicht jeder. Ich kenn's. Noch süßer wäre es für mich nicht auszuhalten. Aber es ist halt mein Hausmittel bei anfänglichem Halskratzen. Also ist Honig auch Medizin? Medizin muss nicht schmecken, aber sie darf. Honig war wichtig. Gab es damals doch noch keinen Zucker. Honig war also Süßungsmittel und somit eine wichtige Zutat. Man fand ihn entweder wild oder wenn er verkauft wurde, war er schätzungsweise nicht ganz billig. Und je süßer er war, umso länger hielt er her. Gottes Weisung und das Resultat aus dem Befolgen seiner Weisungen ist also wertvoller als Reichtum, kann heilsam sein und kann das Leben auch durchaus versüßen. Das war jetzt der Abschnitt Lerne. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, die Verse 12 bis 15, von mir überschrieben mit Lebe. Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen. Wenn er sie befolgt, wird er reichlich belohnt. Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? So sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind. Auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht. Sie soll keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei von schweren Vergehen. Hab Gefallen an dem, was mein Mund redet. Und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. David bleibt bei diesen Feststellungen nicht stehen. Jetzt wird's persönlich. David erkennt sich als Knecht. Und David war ein König. Ein Knecht muss tun, was sein Herr sagt. Nicht immer findet man das toll. Aber David stehen sie, die Weisungen, Gesetze, Gebote und so weiter, leuchten vor Augen. Leuchtende Dinge sind einladend. Kinder schauen aufs Licht zum Beispiel. Er kennt die Weisungen. Es ist seine Entscheidung, ob er das für sich annimmt oder nicht. David weiß, dass darauf eine reichliche Belohnung steht. Wissen wir, weißt du das auch? Dazu ist jedoch Gehorsam erforderlich. In der Vorbereitung kam mir dieses Wort Gehorsam in den Kopf und es ging nicht wieder. Also begann ich mich damit zu beschäftigen. Gehorsam passt für mich gefühlsmäßig in die gleiche Riege wie Weisung, Vorschrift, Anweisungen, Gebote, Ehrfurcht, Gesetze. Dennoch will ich darauf noch extra eingehen. Gehorsam ist ein Wort, das völlig aus der Mode gekommen ist. Und mir gefällt das Wort auch nicht unbedingt. Zu sehr schränkt es meine Freiheitsliebe ein. Gehorsam sorgt für Ordnung, schafft Ruhe und Planbarkeit. Es ist aber immer ganz wichtig, wem gehorcht man? Das ist schon oft ganz dumm ausgegangen, wenn es die Falschen waren, denen gehorcht wurde. Da fällt mit Sicherheit jedem was ein. Mir geht es hier um den freiwilligen Gehorsam gegenüber Gott. Dazu braucht es eine Entscheidung. Ich will jetzt definitiv nicht moralisch werden. Es ist halt auch irgendwo Gehorsam gegenüber Gott über Gehorsam zu predigen. In dem Lied Vergiss nicht zu danken gibt es folgenden Vers. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Zum Glaubensgehorsam befreit. Ein faszinierender Satz. Wir sind sozusagen dazu befreit, im Glauben gehorsam zu sein. Ja, das spiegelt für mich das von freiwilligem Gehorsam gegenüber Gott wider. Im Gehorsamsein ist die Last der Verantwortung leichter. Man kann immer noch zu Gott sagen, das war deine Idee. Das habe ich schon manchmal getan, ich gebe es zu. Aber Gehorsam kann auch bereichernd sein. Ich habe ja vor etlichen Jahren viele Jahre Teamkreis hier in Salzburg gemacht. Jede Woche mittwochs. Und ich gestehe, ich hatte nicht immer Lust dazu. Aber es war meine Aufgabe, es war meine Pflicht. Daher kam Absagen für mich nicht in Frage. Also ging ich meinem Ehrenamt nach und kam jedes Mal beschenkt und besser gelaunt als davor nach Hause. Jetzt ist noch die Frage, was sagt die Bibel über Gehorsam? Ich habe exemplarisch drei Stellen herausgesucht. Gott erklärt dem Volk Israel in 5. Mose 11, Vers 26 bis 28. Seht, ich stelle euch heute vor die Wahl zwischen Segen und Fluch. Segen erwartet euch, wenn ihr das Gebot des Herrn, eures Gottes, befolgt. Ich habe es euch heute verkündet. Fluch erwartet euch, wenn ihr das Gebot des Herrn, eures Gottes, nicht befolgt. Der Fluch trifft euch, wenn ihr den Weg verlasst, den ich euch heute zeige. Dann werdet ihr anderen Göttern nachlaufen, die ihr jetzt noch nicht einmal kennt. Und wir kennen die Geschichte des Volkes Israel. Ich nenne sie jetzt mal wechselvoll. Wer das Buch der Richter liest, sieht, dass es immer wieder so war. Sie haben die Gebote befolgt, es lief gut, sie liefen anderen Göttern nach, es lief nicht so gut. Genau. Paulus schreibt in Philipper 2 über Christus. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Jesus war Gott gehorsam. Er tat auf Erden den Willen seines Vaters bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Auch wir Christen haben einen Auftrag zum Gehorsam. Also nicht nur die aus dem Alten Testament. Durch Jesu Tod und Auferstehung wurde das nicht außer Kraft gesetzt. Das steht in Römer 1, Vers 5. Und dieser Brief wurde eben nach der Auferstehung geschrieben. Durch ihn haben wir die Befähigung und Beauftragung bekommen, als Apostel unter den Völkern zu wirken. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen. Durch Gehorsam Gott gegenüber machen wir ihm, Gott, Ehre. Wo wird es in deinem Leben Zeit, Gott Ehre zu machen? Sprich, etwas anzugehen, wo du weißt, das ist erforderlich, das ist dran. Zum Beispiel ein Fehlverhalten ändern, sich um Versöhnung zu bemühen, einen Auftrag anzugehen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn dir da jetzt was einfällt, was für dich dran ist, hab Mut, es mit Gott anzugehen. Wenn das dich jetzt gerade nicht berührt, dann freu dich drüber, mach so weiter und sei aufmerksam auf das, was kommt. Ich komme nochmal zurück zu Vers 12. Der Knecht wird fürs Befolgen dieser ganzen Anforderungen reich belohnt. Und um diese reiche Belohnung dürfen wir immer wissen, auch wenn es gerade nur nach Verzicht aussieht. David weiß, dass das mit dem Befolgen aber nicht so reibungslos klappen wird. Er denkt auch daran, dass wir schuldig werden können, ohne es zu wissen. Alle guten Dinge auf der Welt haben immer Schattenseiten. Jemand, der seinem Nächsten hilft, vernachlässigt vielleicht seine Familie. Im guten Glauben an ein gutes Engagement werden vielleicht Menschen verletzt oder manches missverstanden. Beispiele gäbe es viele. Und es ist auch gut, dass wir nicht alles wissen, was wir falsch gemacht haben. Das würde das Gewissen womöglich zusätzlich belasten. Und auch dafür dürfen wir, wie David hier, um Vergebung bitten. Ich lasse den Psalm nochmal Revue passieren. Über das Lob der Schöpfung, über das Schauen der Schöpfung, kommt David auf die Weisheit des Gesetzes und stellt damit fest, dass Gott allem seine Ordnung gegeben hat und überträgt es auf sein Leben. Der Auftrag daraus an uns, dich und mich: Schaue, wie du immer wieder mit Gott in Beziehung trittst. Ich verweise auf den Stuhl. Lerne ihn durch sein Wort immer mehr kennen und lebe daraus, im freiwilligen Gehorsam, was du schaust und lernst. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich schließe mit dem letzten Vers des Psalms. Hab Gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt. Lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir darin lesen und daraus lernen können. Segne du jeden Einzelnen hier und auch jeden, der es nachträglich hört. Gib du Mut und Muße zum Hören und lass uns danach handeln. Ich schließe mit dem Gebet, das der Herr uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.